Sondervermögen, Klingbeil sägt erneut an der Schuldenbremse, Selbstmord nach Impfschaden, Klage gegen BayernTech gescheitert und Zensurpläne. SPÖ bekräftigt Forderung nach Social-Media-Verbot für Jugendliche. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Das von der Merz-Regierung aufgenommene Sondervermögen zur Finanzierung der Aufrüstung erweist sich zunehmend als ein Fass ohne Boden. Nicht nur die Rückzahlung der Kredite selbst, sondern auch die dafür anfallenden Zinsen belasten den Bundeshaushalt stark. Allein in diesem Jahr fallen 30 Milliarden Euro nur für die Zinszahlungen an. Bis 2029 soll diese Summe sogar auf 66 Milliarden Euro steigen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil soll deshalb nach Angaben des Handelsblatts einen gewagten Plan entwickelt haben. Der SPD-Politiker hat offenbar vor, auch die Zinsen für das sogenannte Sondervermögen von der Schuldenbremse auszunehmen. Bislang müssen diese aus dem regulären Haushalt bestritten werden. Klingbeil würde sich so im Haushalt erheblich Luft verschaffen. Doch Kritiker bemängeln, dass so eine gewaltige Verschuldungsspirale entsteht. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens kommentiert, da die deutsche Wirtschaft systematisch ruiniert wurde, kann Klingbeil nur noch über Schulden regieren, die er mit neuen Schulden finanzieren muss. Die Rechnung zahlt wie immer der Bürger. Für den Ökonomen Markus Krall sind die ersten Folgen einer verantwortungslosen Wirtschaftspolitik bereits ersichtlich. Gegenüber auf 1 warnt er eindringlich vor der Rückkehr der Massenarbeitslosigkeit.
Wir haben ja allein in den letzten 6 Wochen hat die deutsche Industrie einen Arbeitsplatzabbau von 125.000 Leuten angekündigt. 125.000 zusätzlich zu den 100.000, die in den letzten 12 Monaten abgebaut worden sind. Und das beschleunigt sich. Das wird noch mehr werden. Die Deindustrialisierung ist in vollem Gange. Die Massenarbeitslosigkeit kommt zurück. Das Ganze wird sich durch den Multiplikatoreffekt in alle Bereiche der Wirtschaft fortpflanzen, nämlich in die Dienstleistungen, in die Produktionsdienstleistungen, in die Konsumdienstleistungen. Und es wird zu einer massiven Verarmung der Bevölkerung führen. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.
Aussicht auf eine rasche Besserung der Lage sieht der Wirtschaftsfachmann nicht. Jedenfalls nicht unter den derzeit herrschenden Politikern.
Wir haben den Politikern seit Jahren jedes Jahr 1 Billion an Steuern und 1 Billion an Sozialabgaben gegeben und jetzt haben sich nochmal 1,8 Billionen Sondervermögen genehmigen lassen. Mit dem Satz, wir haben die 1 Billion nicht für das ausgegeben, was wir euch versprochen haben, nämlich Infrastruktur und dergleichen. Und jetzt gebt uns bitte nochmal 1,8 Billionen zusätzlich, damit wir das tun, mit dem Geld, was wir euch versprochen haben, mit dem anderen Geld zu tun, es aber nicht getan haben. Und jetzt tun wir mit dem Geld, was ihr uns neu gegeben habt, wieder das Gleiche nicht. Egal wie viel Geld man Politikern gibt, sie werden es immer verschwenden.
Das gesamte Gespräch mit Markus Krall finden Sie unter www.auf1.tv. Trotz der hohen Staatsverschuldung gibt die Merz-Regierung weiterhin hohe Summen für grüne Ideologieprojekte aus. So sollen ab dem nächsten Jahr wieder 3 Milliarden Euro jährlich in die Förderung von Elektroautos fließen. Das geht aus einem Beschluss des Koalitionsausschusses hervor. Danach soll der Kauf eines E-Autos mit bis zu 4.000 Euro bezuschusst werden können. Bereits zuvor hatte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil angekündigt, E-Fahrzeuge bis 2035 von der Kfz-Steuer auszunehmen, im Gegensatz zu normalen Verbrennern. Marktwirtschaftliche Gesichtspunkte spielen bei den Plänen offenbar keine Rolle. So wurde jüngst bekannt, dass etwa die Motorradsparte von BMW nicht plant, in Zukunft eine Produktion von Elektromotorrädern aufzubauen. Als Grund wird ausdrücklich das mangelnde Kundeninteresse angeführt. Seit 2019 sind insgesamt 143.000 Euro Bundesfördermittel an Antifa-Strukturen in Münster geflossen. Das Geld wurde im Rahmen von Verlagspreisen und Förderprogrammen durch die jeweilige Kulturstaatsministerin bzw. den aktuellen Kulturstaatsminister vergeben. Empfänger der Mittel waren laut vorliegenden Informationen kleine Antifa-nahe Verlage aus der linken Szene. Regelmäßig gingen so Beträge in Höhe von 15.000 bis 24.000 Euro an linksextreme Gruppen. Verantwortlich für die Förderung waren nacheinander Claudia Roth, Bündnis 90 Die Grünen, Monika Grütters, CDU und aktuell Wolfram Weimer, ebenfalls CDU. Die Zahlungen stoßen auf scharfe Kritik von Seiten der patriotischen Opposition. Brisant ist vor allem die Rolle von Weimar, einem engen Vertrauten des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Dieser hatte im Wahlkampf noch geäußert, mit seinem Amtsantritt wäre, Zitat, links vorbei. Kritiker sehen in der laufenden Praxis einen Verrat an den Wählern. Das Bundesministerium für Kultur und Medien hat sich bislang nicht offiziell zu den Förderkriterien oder zur politischen Ausrichtung der geförderten Verlage geäußert. Der Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Kulturausschusses Matthias Helferich kommentierte den staatlichen Geldfluss an die Antifa gegenüber auf 1 wie folgt.
Warum fördert Dr. Wolfram Weimar als erklärter konservativer linksextremer Antifa-Verlage im Rahmen der Verleihung des Verlagspreises? Die Frage ist berechtigt, aber letztlich ist allen auf 1 Schauern die Antwort klar. Wolfram Weimar steht symbolhaft für den Grund, warum Konservative letztlich immer wieder verlieren. Er ist als konservativer Tiger gestartet und nachher als Wettvorleger der Linken gelandet. Wolfram Weimar ist ein Mensch, der sich sicherlich von seinem Habitus her als bürgerlicher versteht. Aber es sind eben nur habituelle Fragen, die er politisch einordnet. Er ist niemand, der bereit ist, leidenschaftlich für konservative, für patriotische, für freiheitliche Positionen zu kämpfen. Er ist letztlich dann nur eine Claudia Roth mit besser sitzenden Anzügen und Hochschulabschluss.
In Österreich fordert die SPÖ erneut ein Social-Media-Verbot für Jugendliche. In der ORF-Sendung Das Gespräch sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Julia Herr wörtlich: Wir müssen auch über ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige nachdenken. Das ist ja aktuell etwas, was wir als SPÖ versuchen voranzutreiben. Der Auslöser war die Frage, wie man die Radikalisierung von Jugendlichen verhindern könne. Schon im Juni hatte SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler ein solches Verbot mit einer Altersgrenze von 15 Jahren gefordert. Rückenwind erhält die Debatte durch das islamistische Attentat von Villach. Der syrische Täter Ahmad G. soll sich laut Behörden kurz vor der Tat durch islamistische Prediger auf TikTok radikalisiert haben. Doch an dieser offiziellen Darstellung gibt es erhebliche Zweifel. Nach Auf1 Recherchen war der Islamist bereits Monate zuvor im Irak und vermutlich in Syrien, was die These einer spontanen TikTok-Radikalisierung in Frage stellt. Für Auf1 Chefredakteur Stefan Magnet zeigt dieser Fall, wie Terror als Vorwand für digitale Überwachung und Zensur genutzt wird. Auch FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker reagierte auf die Aussagen von Julia Herr und kommentierte wörtlich: Ideologische Indoktrination statt freier Information, das ist die skandalöse Absicht der SPÖ und der Systempartei. Innenminister Gerhard Karner präsentierte Österreich beim heutigen EU-Innenministerrat in Luxemburg als europäische Speerspitze einer härteren Migrationspolitik. Er forderte Abschiebungen nach Syrien aus ganz Europa und verwies auf die angeblich erfolgreichen Maßnahmen seines Ressorts. Doch die Realität sieht anders aus. Tatsächlich wurden bislang lediglich 3 Syrer in ihr Heimatland abgeschoben, während allein im heurigen Jahr mehr als 2500 Syrer in Österreich Asyl beantragt haben, wie aktuelle Zahlen zeigen. Die Selbstdarstellung als Hardliner in der Migrationspolitik steht damit in auffälligem Widerspruch zu den tatsächlichen Entwicklungen. Erst am Wochenende kam es im Burgenland an der österreichisch-ungarischen Grenze zu einem schweren Schlepperunfall. Ein 21-jähriger Fahrer flüchtete mit 10 illegalen Migranten vor der Polizei und krachte im Verlauf der Verfolgungsjagd in eine Hausmauer. Für Auf1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer ist das ein exemplarisches Beispiel dafür, dass die Ersetzungsmigration nach Österreich trotz ständiger vermeintlicher Erfolgsmeldungen aus dem Innenministerium ungebremst weiterläuft. Am Montag debattierte der Bundestag in einer öffentlichen Anhörung über die bevorstehende Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Die geladenen Sachverständigen sprachen sich dabei in der Regel für die Annahme der WHO-Regeln aus. Kritik kam lediglich von Experten, die von der Opposition eingeladen worden waren, wie Dr. Beate Pfeil und dem Rechtsanwalt Philipp Kruse. Beide bemängelten, dass die WHO keine neutrale Organisation sei, sondern von privaten Geldgebern abhänge, etwa dem Pharma-Riesen Pfizer oder der Soros-Stiftung. Für scharfe Kritik sorgte auch die in den IGV enthaltene Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, Kapazitäten zum Kampf gegen medizinische Desinformation aufzubauen. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum sieht darin den ersten Schritt zum Aufbau eines, Zitat, Orwellschen Wahrheitsministeriums. Doch darin liegt noch nicht die größte Gefahr, wie die Abgeordnete kürzlich gegenüber auf 1 verraten hat.
Das ist in Artikel 2 tatsächlich. Da werden ja explizit die Einschränkung der Grundrechte erwähnt und da steht drin, nicht können Grundrechte eingeschränkt werden, sondern werden Grundrechte eingeschränkt, nämlich die Freizügigkeit, die persönliche Freiheit, das Post- und Briefgeheimnis und es war noch ein wichtiges, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Genau, also es ist nicht die Kann-Version, wenn es zu einer Notlage kommt, dass man es einschränken kann. Nein, es steht drin, werden eingeschränkt. Also wir gehen da anscheinend ja harten Zeiten entgegen, wenn denn eine solche Notlage ausgerufen wird.
Vor dem Landgericht Hagen in Nordrhein-Westfalen ist vergangene Woche eine weitere Klage gegen den Impfstoffhersteller BioNTech abgewiesen worden. Sabine und Michael Mertens hatten das Unternehmen verklagt, nachdem ihr Sohn Pascal, 37, nach 2 mRNA-Injektionen schwer erkrankt war und im Juli dieses Jahres den assistierten Suizid gewählt hatte. Der zuvor gesunde Musiker und Lehrer litt seit 2022 unter extremer Erschöpfung, Muskelschwäche und neurologischen Ausfällen. Symptome, die Ärzte als Post-Vac-Syndrom beschrieben. Trotz zahlreicher Klinikaufenthalte verschlechterte sich sein Zustand stetig. Die Verhandlung vor dem Landgericht selbst dauerte kaum 10 Minuten. Anwalt Jörg Heinemann sprach danach von einer Farce und übte scharfe Kritik an der Zivilkammer. Seit 2006 führe ich Arzneimittelhaftungsprozesse, aber ein derart ignorantes Gericht wie heute in Hagen habe ich noch nicht erlebt. Die Familie will sich damit nicht abfinden und vor dem Oberlandesgericht Hamm in die Berufung gehen. Doch Pascal Mertens ist kein Einzelfall. Auch andere junge Menschen haben nach mutmaßlichen Impfschäden keinen Ausweg mehr gesehen. Bereits Anfang 2023 berichtete auf 1 über den Selbstmord des Sohnes von Rechtsanwalt Dr. Roman Schießler. Sehen Sie nun Ausschnitte aus dem damaligen Interview mit seinem Vater.
Hinter meinem Rücken wurden dann meine Kinder geimpft. Ne? Also der Stefan am 26. August 21 und am 30. Dezember 21 wurde er 2-mal geimpft. Ne? Und das Ergebnis ist ja bereits bekannt. Ne? Massivste Herzschäden, massivste Gefäßschäden. Am 25. August sich das Leben genommen. Ne?
Richtig.
Er hat sich am 17. August eine Waffe gekauft, eine Schrotflinte. Die wurde am 22. August registriert und am 25. August hat er sich diese in den Mund gesteckt und abgedrückt. Gruppenzwang würde ich nicht sagen. Beim Stefan war es sicher Studium. Ne?
Ja.
Das war es jeder, zum studieren. Ne? Und er konnte ja auch keine Wettkämpfe machen. Ne? Mhm. Das war ja auch vorgeschrieben vom Schwimmverband.
Ich sage ja, die werden ja unter Druck
richtig,
gesetzt.
Richtig, also diese beiden Komponenten waren es. Also dass er praktisch das alles, was sein Leben als junger Mensch ausmacht, studieren und Sport, ne?
weitermachen
wurde er unter Druck gesetzt, sich hier impfen zu lassen, damit eben das wieder machen kann. Und man hat ihn effektiv, und das sage ich jetzt klipp und klar, durch den Staat in den Tod getrieben. Ne? Ja.
Während Familien von Impfopfern vor Gerichten um Gerechtigkeit kämpfen, formiert sich weltweit der wissenschaftliche Widerstand gegen die mRNA-Technologie. Mehr als 2000 Wissenschaftler und Ärzte, darunter Dr. Andreas Sönnigsen, Dr. Walter Weber und Christoph Plothe, haben eine internationale Risikowarnung zur Arzneimittelsicherheit unterzeichnet. In der begleitenden Online-Pressekonferenz warnten 30 Fachleute aus 20 Ländern vor fehlenden Langzeitdaten, unklarer Wirkstoffverteilung im Körper und möglichen immunologischen Schäden. In dem Papier heißt es wörtlich: Es liegt mehr als ein Anfangsverdacht vor, dass die mRNA-Impfstoffe erhebliche gesundheitliche Schäden verursachen können. Die Unterzeichner fordern deshalb ein sofortiges Moratorium aller mRNA-Produkte und eine unabhängige Neubewertung, bevor die Technologie weiter eingesetzt wird, insbesondere bei Kindern. Seit Beginn steht bei Auf1 die Aufklärung über die Risiken der mRNA-Technologie im Mittelpunkt. Wir geben den Geschädigten und Betroffenen dieser Injektionen eine Stimme, konsequent und unabhängig. Diese Arbeit finanzieren wir ausschließlich durch unsere Zuschauer. Wenn auch Sie dazu beitragen möchten, finden Sie alle Möglichkeiten unter www.auf1.tv/unterstützen. US-Präsident Donald Trump wird im Israel-Gaza-Krieg aktuell als Friedensstifter gefeiert, Doch seine Ankündigung, den Ukraine-Russland-Konflikt in Kürze zu lösen, konnte er bisher nicht umsetzen. Der neue Multipolarismus mit Russland, China und Indien lässt alte US-Machtspiele ins Leere laufen. Und während die EU im Ukraine-Konflikt weiter auf Eskalation setzt, nutzt Trump die Lage für eigene Interessen und diktiert die Bedingungen. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger war einen Monat in den USA und hat den dortigen Sinneswandel gegenüber Europa beobachtet. Mit ihr spreche ich heute über ihre Eindrücke und Einschätzungen. Servus Cornelia, freue mich, dass du wieder gut zurück bist. Du warst einen Monat lang in den USA. Wie hast du es erlebt? Wie war's?
Ja, also die Landschaft, die Leute waren wunderbar. Wie immer Wyoming, Montana und in Idaho. Ich habe dort aber was Interessantes miterlebt. Ich habe mir jeden Tag die Nachrichten angeschaut, sowohl Fox News, CNN und andere Medien, und habe dort feststellen müssen, dass hier täglich Stimmungsmache gegen Europa betrieben wird. Das hat mich ziemlich schockiert, und zwar aggressivst.
Das heißt, du hast einen richtigen Sinneswandel?
Ich habe einen Sinneswandel medial aufgepusht. Bei den Leuten, da komme ich noch darauf zurück, gibt es auch schon eine Änderung. Offenbar wirken diese medialen Aggressionsberichte. Auf jeden Fall wird Europa zurzeit dargestellt als Blutsauger gegenüber der USA, Trittbrettfahrer in Militärgeschichten, lebt auf Kosten der USA. Der Marshallplan hat Europa eigentlich groß gemacht. Da gibt es einen Fox-Anchorman, den Jesse Waters, der hat dann eingeräumt, dass das sehr gut gemacht wurde in Europa, der Wohlstand und so weiter. Aber dafür muss Europa jetzt eine Prämie zahlen für diese Wohltaten, die aus den USA gekommen sind. Und wobei man sagen muss, darauf komme ich auch noch später, die EU ist ein Nachkriegsprojekt, die von der EU, von der USA designt und gepusht wurde. Und über allem stand damals der Kampf gegen den Kommunismus. Nur ist es halt so, die USA haben scheinbar trotz ihrer großartigen Militärmacht und so weiter wirtschaftlich das Ganze nicht so auf die Reihe gebracht wie Europa. Europa war immer der große Konkurrent von der USA, vor allem technologisch innovativ, auch was Erfindungen betroffen hat, Patente und so weiter. Und USA ist komplett verschuldet. Trump hat dieses Werk übernommen und er muss das irgendwie herausziehen. Er sagt ja, Amerika wieder groß machen. Das heißt, Amerika ist nicht mehr groß. Und was macht er? Er führt Krieg gegen Europa. Da geht es gar nicht so sehr um Russland. Darauf komme ich dann noch zurück. Er schneidet Europa ab von den billigen Ressourcen und Energie aus Russland. Und
er zwingt die EU damit wieder auf
wirtschaftlich
Linie.
Ja, aber nicht nur auf Linie, sondern er wird es schaffen, wenn das so weitergeht und die Frau von der Leyen dem zustimmt, er wird es schaffen, dass Europa seine Industrien verliert, Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Es wird zu Reibereien kommen innerhalb der EU, möglicherweise Aufstände gegen die Regierungen, und die EU wird an Prestige, das bisschen, das sie noch hat, verlieren. Und das kann wirklich zu einer Implosion der EU führen. Und in der EU, was ist passiert? Schauen, bis vor der EU war die Europa eigentlich ein florierender, guter Kontinent. Man konnte stolz drauf sein. Ja. Auch wenn im Süden der nicht so reich war, aber jeder hatte seine Währung, man konnte abwerten, wenn es notwendig war und so weiter. Das ging seit der EU nicht mehr. Die EU ist das Sargnagel von Europa. Und 2015 wurde dann der letzte Nagel hineingeschmissen mit der Migration. Denn das ist unumkehrbar. Auch wenn die Leute schreien Remigration, das wird nicht passieren. Und davor, ich erinnere mich sehr gut, wenn ich in den USA war, als persönliche Erfahrung. Ich habe meine Ausbildung, ich habe an der Uni Wien studiert, und ich konnte mit jedem Harvard-Absolventen locker mithalten, obwohl das dort eine Elite-Uni ist. Mhm. Unser Bildungssystem war grandios zu dieser Zeit, auch unser Gesundheitssystem. Und die Amerikaner haben immer eine Art Komplex gegenüber den Europäern gehabt, und sie haben das jetzt auch noch. Ich merke das, auch wenn ich jetzt drüben bin. Einerseits, weil wir anders sprechen. Ich werde immer kritisiert dafür, dass ich das Queen-Englisch spreche, also das britische Englisch. Das Amerikanische ist eine Ansammlung von Phrasen, das muss man erst einmal lernen und verstehen. Und wenn ich mir anschaue, wie in den USA Häuser gebaut werden, das sind Bretterbuden, wenn der Tornado kommt, sind die weg. das Stromnetz hinter in den Seitengassen hinten, wenn man sich das anschaut, erinnert mich an Indien.
Ich habe es selbst erlebt, also Hollywood und Indien ist nicht so
das
weit.
Das großartige USA ist groß, weil es in der ganzen Welt Militärbasen hat, aber was die Wirtschaftskraft betrifft, die Effizienz der Menschen, die Bildung der Menschen, ist Europa immer, sogar jetzt noch überlegen.
Dieses System im deutschen Sprachraum von Lehrling, Geselle, Meister, das über diese Bildung über Jahre hinweg zu schaffen und so weiter, das hat natürlich enorme Vorteile. Ich kann heute in Amerika bei Boeing Flugzeugbauer werden, nach 6 Wochen einschulen.
Ja, richtig. Und das sind die Dinge, Trump weiß das natürlich, wobei Trump ja auch nur in seiner Blase in Mar-a-Lago wohnt, mit Milliardären und Millionären verkehrt und gar nicht weiß, was ihm zum Beispiel in Wyoming, in Cody passiert oder in Cheyenne oder wo immer. Ich glaube, er kapiert langsam, dass er mit der Generation, die zurzeit in Amerika da ist, gar nichts anfangen kann. Und ich komme dann noch darauf zurück, er braucht das Know-how von Europa. Er hat auch in einem Post auf seinem Truth Social geschrieben, es nützt nichts, wenn sich europäische Hightech-Konzerne in den USA ansiedeln. Er braucht auch die Experten, die die Leute darauf einschulen, weil die Amerikaner das nicht können und wissen. Das ist im Grunde ja schon ein Statement, das sich gewaschen hat. Er gibt ja damit zu, dass bildungsmäßig Amerika mit Europa nicht mitkommt.
Kann bei diesem Energie- und Handelskrieg, der da momentan gegen Europa durchgezogen wird, kann er da auch hoffen, irgendwie auch Russland auf Linie zu bekommen?
Das braucht er nicht, weil das ist wieder ein anderes Kapitel. Es geht sowieso gar nicht so sehr um Russland, es geht um Europa. Das ist das Perfide. Aber Russland hat genug Abnehmer, kann sein Öl an China, Indien verkaufen, an andere asiatische Staaten, die freuen sich und klatschen in die Hände, weil die haben jetzt einen tollen Wirtschaftsausschwung mit billigen Energie. Und von der Leyen braucht den Krieg, weil sie muss ihr Versagen, das sie ja schon als Verteidigungsministerin gezeigt hat, überdecken und sie will einen Krieg oder einen Konflikt, um ablenken zu können.
Auch wenn man sich die einzelnen europäischen Staaten ansieht, es toben eigentlich überall Unzufriedenheit oder Frankreich wird langsam unregierbar. In England oder in Großbritannien gibt es auch große Widerstandsbewegungen gegen die Massenmigration. Überall führen eigentlich rechte Parteien, die werden aber nicht irgendwie erlaubt oder irgendwie,
zugelassen.
Wie soll man das ausdrücken? Weggenommen.
Aber die Sache ist die, es ging immer in der Geschichte Europas darum, eine eurasische Kooperation zu vermeiden. Das heißt, Europa zu Russland. Würde man jetzt Europa oder würde sich die EU jetzt zu Russland bekennen, wäre das ein Super-GAU für die Amerikaner.
Das läuft ja schon seit über 150 Jahren. Genau. Das ist die geostrategischen Ansätze der Angloamerikaner. Eben wer die eurasische Platte beherrscht, also russische Rohstoffe mit deutschem Know-how, der ist praktisch, der beherrscht die Welt. Ja, das wollte man immer um jeden Preis vermeiden, auch zum Preis von Weltkriegen und so weiter. Ja,
und da möchte ich jetzt was sagen. Nord Stream 2, die Geschichte, wer das alles in die Luft gesprengt hat, Trump hat nicht nur einmal, sondern zwei oder dreimal gesagt, I stopped Nord Stream 2. Und er hat auch gesagt, er hat Angela Merkel, weil die war ja damals noch deutsche Präsidentin, als er in der ersten Amtszeit war, hat gesagt zu ihr, Angela, ihr wollt, dass wir euch schützen, aber ihr kauft russisches Öl, das kann so nicht weitergehen. Nord Stream 2 wurde gesprengt, unter welcher Oberherrschaft und auf Befehl von wem auch immer. Aber da kommt noch eine interessante Aussage. Im Fox News, Jesse Walter, der Anchorman, hat die Altai-Pipeline angesprochen, die Russland jetzt baut, nach vielen Hürden. Hat Russland jetzt mit China eine Übereinkunft erzielt, dass die Altai-Pipeline gebaut wird, damit russisches Öl nach Nordostchina geliefert werden kann, eine Pipeline. Mhm. Jesse Waters hat darüber berichtet und hat dann ganz suffisant gesagt, na ja, es wurde ja schon eine Pipeline in Europa gesprengt, muss man halt die auch wieder in die Luft jagen. Also da sieht man die Denke der Amerikaner und für mich ist das sehr vielsagend, wenn ein US-Anker in Fox News sowas sagt. Und wie gesagt, die von der Leyen beugt sich den Forderungen von Trump, aus dem russischen Öl auszusteigen. Sie begründet das mit der sauberen, mit dem CO2 und so weiter. Ist alles ein Blödsinn. Sie muss sich beugen. Und was wird passieren? Ab 2028 soll kein russisches Gas mehr in die EU kommen. Und 2024 ist das Gas, das aus Russland kam, war knapp 19% aller Importe, aller Gasimporte in der EU. Und vor allem Ungarn und die Slowakei sind darauf angewiesen. Orban hat ja mit Trump telefoniert und hat klargestellt, wir sind ein Binnenland, wir haben keine Pipeline, wir brauchen das. Trump hat dem zugestimmt. Die von der Leyen hat nichts gesagt zum Schutz der EU-Mitgliedstaaten, die sie eigentlich fördern sollte. Und die Ironie ist, aber ich habe gestern einen Reuters-Bericht gelesen, 7 EU-Länder haben ihre Energieimporte aus Russland gewaltig erhöht, vor allem Frankreich +40% und die Niederlande +72%. Also wie sie das schaffen will, dass sie diese Länder vom Öl abschneidet, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall so werden, dass die Preise steigen. Energie ist der Grundstoff für alles. Mhm. Die Inflation wird steigen, die Industrie wird abwandern. Es wird jede Menge Arbeitslose geben. Und ich schätze einmal, Trump wird sich die Hände reiben, wenn Europa deindustrialisiert wird, weil er möchte ja sein Amerika wieder groß machen und die Industrie dorthin bringen.
Liebe Cornelia, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und deinen Besuch hier wieder im Studio.
Gerne.
Danke dir. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird sich wohl von der nächsten Beitragserhöhung verabschieden müssen. Sogar innerhalb der verschiedenen Fraktionen des Systems kann man sich anscheinend nicht auf ein Modell für eine Erhöhung einigen, bei dem jeder sein Gesicht wahren kann. Eine neue Regelung scheiterte am Widerstand Bayerns, Sachsens und Sachsen-Anhalts. Bis Ende November müsste eine Reform stehen. Dazu wird es aktuell kaum kommen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.